alles von neuem beginnen. So, jetzt scheint ich, dass ich doch angeschaltet bin. Einen schönen guten Abend. Ich freue mich, dass Sie heute gekommen sind. Und vielleicht machen wir eine kurze Zusammenfassung von dem, was wir seit dem Sonntag hier gemacht haben. Das ist immer gut, damit man den Faden finden kann. Weil es gibt immer so einen roten Faden, den man durch eine Vortragsreihe verfolgt oder durch ein Seminar. Das ist eine Art kurzen Seminar, unselbstverständlich. Es werden vorausgesetzt die Kenntnisse der ersten Abende, damit man die nächste Abende auch mitverstehen kann. Wir haben zum ersten Mal gesagt, dass wir als Menschen alle mit drei Grundproblemen konfrontiert sind. Und diese drei Grundproblemen hängen nicht von Glauben oder Nichtglauben ab, sondern es sind Tatsachen, die wir nicht leugnen können. Das Problem des Todes, des Leidens, der Krankheit, nicht wahr? Das Problem der Sünde und das Problem des Verdammtsein oder Verurteiltsein, dass irgendetwas in unserem Leben, Gesamtleben als Menschen nicht richtig funktioniert. Die Nachrichten, wir dachten, dass wir jetzt Ruhe hätten mit dem Erdölproblem, dass der Erdölpreis tatsächlich sinken würde, war schon auf die Marke $100 gefallen, aber dann kam der OPEC in eine schnelle Sitzung und kam zu dem Ergebnis, man sollte etwas verändern. Und da werden wir sicherlich in den nächsten Tagen teure Ölpreise erleben. Ne? Man denkt einmal, wir haben doch ein Heilverfahren gefunden für den Krebs, und einige Jahre später werden wir wieder getröstet, das ist noch nicht so weit, es kommt aber noch. Es soll 2 oder 3 Jahre noch dauern, aber es kommt. Ne? Und in Wirklichkeit, wir müssen alle gestehen, dass wir immer mit der Zukunft getröstet werden, ohne dass wir tatsächlich sagen können, wir haben bei manchen Dingen einen Durchbruch erzielt. Selbstverständlich, wir haben viele Krankheiten unter Kontrolle genommen. Die Menschen starben viel früher, am Anfang des 19. Jahrhunderts, besonders durch mangelnde Hygiene, durch Unterernährung, durch Tuberkulose oder andere Krankheiten. Diese Krankheiten scheinen nicht mehr da zu sein, beziehungsweise sind die neue Formen gekommen. Und das Problem ist, die Antibiotika sind für diese Krankheiten nicht geeignet. Es sind schon Krankheiten, die auch die stärksten Antibiotika Widerstand leisten können. Und so stehen wir wieder wie am Anfang und versuchen wir neue Mittel zu entwickeln. Und es gibt eine unwahrscheinliche Forschung, um diese Probleme einmal zu begegnen und zu beseitigen. Das hatten wir also gesagt, dass um an diese drei Tatsachen, über diese drei Tatsachen zu sprechen, braucht man nicht gläubig zu sein. Das Problem besteht, wenn ich versuche, diese Probleme einmal eine Antwort zu bekommen, der mir eine Hoffnung in Bezug auf die Zukunft gibt. Und ich habe gesagt, dass von allen religiösen Büchern, Nicht wahr? Wenn wir die Upanishad oder der Koich-Ki, der Meich-Ki, der Koran oder die Reden von Buddha oder von Konfuzius, Mencius, oder wenn wir das Buch Mormon lesen oder wir lesen die Schriften von Mary Baker Eddy oder wie alle diese heilige Bücher heißen. Nicht wahr? Keine dieser Bücher gibt uns eine Antwort auf das Problem, auf diese drei Grundprobleme der Menschheit. Keine. Es gibt nur vage Andeutungen, aber eine Antwort auf diese Fragen gibt es nicht. Es gibt aber auch keine Antwort auf die Frage, warum befinden wir uns in diesem Zustand. Ne? Es gibt keine Antwort auf diese Frage in keine der heiligen Bücher der Welt, nur in der Bibel. Und wenn ich die Wissenschaft frage, woher kommt der Tod? Tja, das würden wir gerne wissen. Warum leiden die Leute so stark unter seelischen Problemen? Und seelische Probleme haben mit Schuld zu tun. Verdammungsurteil. Warum? Warum das 20. Jahrhundert nannte man das Jahrhundert der Psychiatrie, weil man das 21. Jahrhundert noch nicht kannte, wo die Probleme noch stärker sind. Ne? Also es ist interessant, wir sind jedes Mal mehr überzeugt, dass ohne zuerst zu glauben, die Existenz dieser Probleme sind so augenfällig, dass sie kein Mensch kann diese Tatsachen ignorieren. Und daher, als wir uns mit der Bibel beschäftigt haben, die Bibel gab eine Antwort und die Bibel sagte, dass der Einzige, der die Probleme, in dem wir geboren worden sind, lösen kann, ist Gott. Wir haben diesen bekannten Text des 1. Korintherbriefes, Kapitel 15, gelesen. Nun ist aber Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wenn sie in Adam alle sterben, so werden in Christus alle lebendig gemacht werden. Das heißt, der Apostel Paulus konfrontiert uns mit der Art und Weise, wie das Problem, die wir als Menschen haben, gelöst werden kann. Die Lösung ist Jesus Christus. Das ist das, was Paulus sagt. Es gibt keine andere Lösungsmöglichkeit. Die Lösung kommt eigentlich von Gott. Aber dafür muss sich mein Gottesbild verändern. Wie allmächtig ist mein Gott? Das ist das Problem. Nicht wahr? Jeder von uns, auch die Atheisten glauben an Gott. Man kann nicht etwas negieren, was nicht existiert. Wenn jemand sagt, ich bin Atheist, er versucht nur Gott zu leugnen. Aber er kann nicht sagen, wenn er den Ausdruck Atheist verwendet, dass Gott nicht existiert. Na, ich glaube nicht an Gott. Gut, also, das kann man durchaus sagen. Ich glaube nicht an Gott. Aber wenn man schon das Wort Gott in den Mund nimmt, man nimmt an, dass so etwas existiert. Weil ich kann nicht sagen, ich glaube nicht an nichts. Ne? Nicht an nichts gibt es nicht. Also, wenn Gott nicht existiert, kann ich nicht sagen, ich glaube nicht an die Existenz Gottes. Das musste man dann so sagen. glaube nicht, dass Gott existiert. Aber ich glaube nicht an Gott, reicht nicht aus. Aber trotz allem, wir machen uns alle Sorgen über die Zukunft. Trotz allem, wir versuchen oder wir trachten nach dem Leben. Und wir möchten leben. Das Leben gefällt mir. Ich habe gern das Leben genossen, nicht wahr? Und ich bin schon fast 70 Jahre noch nicht, in diesem Monat werde ich 70 Jahre alt. Wenn ich also im Rückschaue, ich habe mich gefreut, dass ich bis jetzt gelebt habe. Einmal, als ich ein Kind war, ich war etwa so 8 oder 9 Jahre, ich träumte, dass ich sterbe. Das einzige Mal, dass ich mit meinem eigenen Tod geträumt habe. Selbstverständlich, ich war fürchterlich traurig. Ich habe über mich geweint, nicht wahr? Weil ich geträumt hatte, dass ich gestorben wäre. In dem Traum habe ich geweint. Also ich sah mich tot und für mich war schrecklich, mich mit der Gedanke auseinanderzusetzen, dass ich sterben konnte. Glücklicherweise, wir wissen, dass ein Mensch, wenn er stirbt, weiß nicht mehr. Die Angehörigen werden weinen, werden trauern, aber er weiß nicht mehr. In der Bibel wird uns ausdrücklich gesagt, dass die Lebenden wissen, dass sie sterben werden, aber dass die Toten eigentlich gar nicht wissen. Lesen wir dazu eine Aussage in Prediger Kapitel 9, Prediger Kapitel 9, Vers 5 und 6. Denn die Lebenden wissen, dass sie sterben werden, die Toten aber wissen nichts. Sie haben auch keinen Lohn mehr, denn ihr Andenken steht in der Lutherbibel, Andenken, andere sagen, ihre Gedanken sind vergessen. Ihre Gedanken sind gelöscht, ist eine andere Übersetzungsmöglichkeit. Ihr Andenken ist vergessen. Ihr Lieben und ihr Hassen und ihr Eifern ist längst dahin. Sie haben kein Teil mehr auf an allem, was unter der Sonne geschieht. Kein Teil mehr. Und in Vers 10 wird weiter gesagt, alles, was dir vor die Hände kommt, es zu tun mit deiner Kraft, das tut den bei den Toten, zu denen du fährst, gibt es weder Tun noch Denken, weder Erkenntnis noch Weisheit. Also, die Bibel sagt uns sehr eindeutig etwas, was ich zur Kenntnis nehmen soll. Es ist, ich bin, wenn ich sterbe, sogar meine Lage ist nicht besser als die eines Tieres. Interessant, im Prediger Kapitel 3 sagt die Bibel wie folgt, Vers 18, also 17 bis folgendes könnten wir lesen. Da sprach ich in meinem Herzen, Gott wird richten den Gerechten und den Gottlosen, denn alles vorhaben und alles tun hat seine Zeit. Ich sprach in meinem Herzen, es geschieht wegen der Menschenkinder, damit Gott sie prüfe und sie sehen, dass sie selber sind wie das Vieh. Also der Mensch muss schließlich zur Überzeugung kommen, dass er selber nicht besser ist als das Vieh. Wo bleibt also die unantastbare Menschenwürde, die hier in Bonn proklamiert wurde? Wenn wir über den Tod denken, wo bleibt die unantastbare Menschenwürde? Lesen wir weiter. Denn es geht den Menschen wie den Vieh. Wie die stirbt, so stirbt auch er. Und sie haben alle einen Odem. Und der Mensch hat nicht voraus vor dem Vieh, denn ist alles eitel. Es ist alles eitel. Es fährt alles an einem Ort. Es ist alles aus Staub geworden und wird wieder zu Staub. Wer weiß, ob der Odem der Menschen aufwärts fahre und der Odem des Vieh hinab unter die Erde fahre. Das heißt, wenn wir über den Tod sprechen, eine Sache muss für uns klar sein. Medizinische Erkenntnis hat uns nicht weitergebracht. Wenn ein Mensch stirbt, wird er beerdigt. Und wenn ein Tier stirbt, muss man auch ihn beerdigen. Manchmal wird ein Mensch verbrannt, manchmal werden Tiere auch verbrannt. Nicht wahr? Und was geschieht mit dem Odem? Ne? Was geschieht mit dem Odem? Wo geht der Odem des Tieres? Hinab oder hinunter? Moment, hat jemand von uns je gesehen, wo das hingeht? Das ist, was hier gefragt wird. Wenn ein Tier stirbt oder wenn ein Mensch stirbt, wer kann mir garantieren, in welche Richtung bewegt sich der Odem dieses Menschen? Ne, verstehen wir? Die Frage ist aber, wer weiß es? Wissen ist etwas anderes als Glauben. Ne, Wissen bedeutet, ich habe gesehen, dass der Odem zu Gott ging. Ich kann das bezeugen. Wer kann das bezeugen? Aha. Verstehen wir das? Da müssen wir hier unterscheiden. In Bezug, wenn jemand denn stirbt, ich kann bezeugen, der Mensch kommt unter die Erde. Ja? Aber was passiert mit dem Odem? Was? Wo habe ich das gesehen? Verstehen wir, es handelt sich zuerst von unserem Erfahrungswert. Ich habe besonders betont, hier, ich spreche nicht gläubig. Ich spreche nur von dem, was wir sehen und bezeugen können. Was kann ich bezeugen, wenn jemand stirbt? Die römische Kaiser, mit der Beerdigung der römische Kaiser begann unter den Römern eine Sitte. Man band einen Adler an den Toten. Und alle Leichen von römischen Kaiser wurden verbrannt. Und diesen Adler wurde mit einem etwas langen Seil gebunden an den Leichnam des Toten. Und man legte Feuer an diesen Holzhaufen ab. Und oben war der Leib des toten Kaisers. Und man hatte den Seil so dünn gemacht, dass sobald ein wenig Feuer an diesen Seil käme, konnte der Adler hochfliegen. Und als Cäsar starb, zum Beispiel, man band diesen Adler an den Leichnam des Cäsars und der Adler begann an, ganz verzweifelt an, versuchte zu fliehen, aber selbstverständlich, das Feuer hatte noch nicht den Seil erreicht, aber schließlich hat doch den Seil erreicht und dann sagte seinen Nachfolger Octavian, dass die Seele des Kaisers zu den Göttern geflogen wäre. Und selbstverständlich, alle Leute haben gesehen, wie der Adler nach oben flog. Ja, also, man kann versuchen, das symbolisch nachzumachen, aber wer weiß es? Und deswegen die Frage hier, wer weiß, ob der Odem der Menschen aufwärts fahre und der Odem des Viehs hinab unter die Erde fahre, ist eine wichtige Frage. Vom Wissen weiß niemand. Was jemand glaubt, ist eine andere Sache. Nicht wahr? Die Bibel möchte uns aber ständig im Bereich des Wissens halten, bis wir tatsächlich lernen, unser Vertrauen an den zu setzen, der uns das Leben geben kann, nämlich an Gott. Und deswegen, wir haben gestern gelesen, ein sehr interessanter Text in Kolosserbrief. In Kolosserbrief hatten wir gelesen, im Kapitel 1, Vers 12 bis 14, dass Gott eine wichtige oder die wichtigste Rolle in unsere Erlösung spielt. Das ist eigentlich die Antwort auf das Problem des Todes und des Verdammtsein. Und Paulus sagt hier zu den Kolossern in Kapitel 1, Vers 12 bis 14, mit Freuden sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung unserer Sünden. Ja, verstehen wir, das heißt, wenn wir diese drei Probleme haben, Tod, Verdammnis und Sünden, müssen wir sehen, wie diese Probleme gelöst werden können. Und Kolosser sagt, dass das Problem der Sünde in das Reich Jesu Christi gelöst wird. Im Römer Kapitel 8 hatten wir gelesen, Römer Kapitel 8, Vers 1 bis 3, 1 bis 2, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das sind klare Texte, die uns manches definieren, das wir nicht vergessen sollten. Wenn es keine Verdammnis ist, wenn ich in Christus Jesus bin, dann muss ich mich die Frage stellen, wie kann ich in Jesus Christus sein? Wie kann ich in Jesus Christus sein? Weil selbstverständlich das Thema der Verdammungsurteil möchte ich auch bei mir lösen. Wie kann ich meine Sünden wegbekommen? Ja, es ist gut, dass es Jesus Christus gibt. Ich kann auch durch Jesus Christus meine Sünden wegbekommen. Und schließlich die grundlegende Frage, wie kann man das Problem des Todes lösen? Und hier steht, denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht vom Gesetz, von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes in Christus Jesus. Und vorgestern hatten wir uns auseinandergesetzt mit dem Thema Taufe. Wir haben gesagt, dass die Art und Weise, wie die Bibel sagt, dass ich die Erlösung empfange, ist durch die Taufe. Und wir wollen jetzt einen weiteren Text lesen. Die finden wir in Titus. In Titus. Titus, Kapitel 3. Vers 3 bis 7. Denn auch wir waren früher unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, waren mancherlei Begierden und Gelüsten dienstbar und lebten in Bosheit und Neid, waren verhasst und hassten uns untereinander. Als er aber erschien, die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilandes, machte er uns selig, nicht um die Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit, durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist. Ne? Also interessant, wie machte Gott uns selig? Als erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilandes. Gott hat liebt die Menschen. Gott liebt die Menschen. Und als diese Liebe in Erscheinung trat, er machte uns selig, nicht um die Werke, die wir gemacht hätten, nicht durch unsere Leistungen, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Geist. Und deswegen hatten wir uns vorgestern auseinandergesetzt mit dem Thema Taufe. Wir haben gesagt, dass in der Bibel diese Handlung ist heilsnotwendig. Wie Petrus sagt, nicht wahr? Das ist ein Vorbild der Taufe, der jetzt auch euch rettet. Denn in der Taufe wird nicht der Schmutz vom Leib abgewaschen, sondern in der Taufe wir bitten Gott um ein reines Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi. Und jetzt sind wir mit einem weiteren Problem konfrontiert, die wir auch durch den Glauben annehmen sollten. Ist Jesus Christus tatsächlich auferstanden oder ist nicht auferstanden? Verstehen wir, das heißt, mein Glauben äußert sich in diese Dinge. Wir haben gesagt, dass zu glauben an den historischen Jesus Christus ist kein Problem. Das weiß man, dass er existiert hat. Es gibt genügend Quellen, von denen man ableiten kann, dass er existiert kann. Schon die vier Evangelien sind eine Quelle. Man kann nicht einen Roman, vier Personen einen Roman schreiben über den gleichen Person, nicht wahr? Und übereinstimmen in dem, was sie beschreiben, und andere Leute bereit sein, sogar zu sterben für den, was dem in dem Roman geschrieben steht. Für einen Roman stirbt man nicht. Es muss tatsächlich etwas Lebendiges gewesen sein. Ich riskiere nicht mein Leben für eine Sache, was nur ein Roman ist. Die Jünger starben fast alle den Mörderertod, weil sie bezeugt hatten, dass Jesus Christus lebt. Es war nicht einfach, das zu bezeugen, aber sie haben tatsächlich geglaubt und gesehen, sie haben Jesus Christus erlebt nach dem Tod. Und daher dieses Zeugnis wird von über 500 Personen belegt. Und wir finden die Aussage des Paulus im 1. Korinther, Kapitel 15, wo er sagt, in was ist das Wesentliche des Evangeliums? Kapitel 15, Vers 1 und folgende. Ich erinnere euch aber, liebe Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch feststeht, durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr es festhaltet in der Gestalt, in der ich euch verkündigt habe, es sei denn, dass ihr umsonst gläubig geworden wärt. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben, einige aber sind entschlafen. Danach ist geschehen worden von Jakobus, danach von den allen Aposteln zuletzt. Von allem ist auch von mir als eine unzeitige Geburt gesehen worden. Und danach geht Paulus mit seiner Erzählung. Das heißt, Paulus versucht zu zeigen, aufgrund der Zeugnisse der damaligen Zeit, von Leuten, die noch leben, dass Jesus Christus wahrhaftig auferstanden ist. Und nur wenn ich glaube, dass Jesus Christus wahrhaftig auferstanden ist, kann ich wenigstens vermuten, dass er vielleicht mir helfen kann. Ich habe gesagt, ich habe sehr vorsichtig das ausgedrückt. Ich habe gesagt, wenn er auferstanden ist und ich nehme für mich zur Kenntnis, dass er auferstanden ist, könnte er vielleicht Barmherzigkeit mit mir haben und auch mich auferwecken am jüngsten Tag.
Nicht vielleicht, sondern bestimmt.
Warum habe ich vielleicht gesagt? Weil verstehen wir, ich spreche noch nicht als Gläubige. Ich habe nur versucht, uns die Möglichkeit zu öffnen, dass es Glaube möglich ist, wenn ich die Zeugen Glauben schenke. Das heißt, wenn ich lese in der Bibel, also als Jesus Christus gestorben ist, ich war nicht dabei. Als Jesus Christus auferstanden ist, ich war auch nicht dabei. Waren Sie dabei? Wem müssen Sie schreiben, glauben?
Die dabei waren.
Die dabei waren, die Zeugen. Verstehen wir, inwieweit sind die Zeugen glaubwürdig? Das ist die Frage. Ne? In Geschichte ist immer diese grundlegende Frage. Wenn wir uns mit einem historischen Prozess auseinandersetzen, müssen wir uns auseinandersetzen mit den Quellen und fragen, inwieweit sind diese Quellen glaubwürdig? Kann man glauben, dass tatsächlich sie uns eine wahre Geschichte erzählen? Wenn also ich diese Quellen Glauben schenke, ich glaube Petrus, ich glaube Paulus, ich glaube Lukas, ich glaube Markus, ich glaube Johannes, ich glaube Matthäus, ich glaube Jakobus. Weil die sind, ich glaube auch der Lukas in der Apostelgeschichte, da habe ich wenigstens 7, 8 Zeugen, die nicht in Frage stellen die Auferstehung Jesu Christi. Und weil mir die Erzählung, die sie machen, vertrauenswürdig erscheint, kann ich glauben, dass Christus tatsächlich von den Toten auferstanden ist. Und wenn ich glaube, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, erst dann kann ich glauben, dass wenn ich mich taufen lasse, diese Auferstehung Jesu Christi auf mein Leben einen Einfluss haben kann. Verstehen wir? Das heißt, ich muss nicht nur glauben an den historischen Jesus Christus. Alle Jahre wieder kommt das Christuskind, wie wir schon gesagt haben, nicht wahr? Alle Jahre wieder wird geboren, alle Jahre wieder wird gekreuzigt, so im Monat April, März, April, nicht wahr? Aber den historischen, der Erinnerung an den historischen Jesus Christus hat keine Bedeutung, wenn wir an die Auferstehung Jesu Christi nicht glauben. Das wollen wir etwas deutlicher vortragen in 1. Korinther Kapitel 15, Vers 12 bis 19. Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferstanden ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Das heißt, wir merken schon, dass in der Frühgemeinde in Korinth einige Leute gab, die nicht glaubten an die Auferstehung der Toten. Und liebe Freunde, liebe Schwester, ich glaube, das Schwierigste zu glauben ist an die Auferstehung der Toten. Ich kann mich erinnern, als ich diese Knochen sah von meinen Vorfahrenden und schaute genau hin, da habe ich den Kopf nur so etwas geschüttelt und gesagt, da ist nichts mehr zu machen. Ne? Verstehen wir? Wenn man im Angesicht eine Leiche da ist und die Leiche ist schon verwest, sind nur die Knochen da, da kann man nichts mehr machen. Nach unserer menschlichen Erfahrung, wenn jemand stirbt, das Einzige, was man machen kann, ist einen Totenschein ausstellen. Ne? Aber hier sagt Paulus, nicht wahr? Wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferstanden ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich. So ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden. So sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Wie viel elende Christen gibt, die nicht an die Auferstehung Christi glauben? Sie sagen, sie seien Christen, aber in Wirklichkeit glauben nicht an die Auferstehung Jesu Christi. Und wenn ich nicht glaube an die Auferstehung Jesu Christi, ich werde auch nicht auferstehen am jüngsten Tag. Verstehen wir? Hier beginnen wir also in eine unserer existenziellen Probleme. Die Entscheidung, an Jesus Christus zu glauben oder nicht zu glauben, ist meine Entscheidung. Niemand kann mir diese Entscheidung wegnehmen. Ich muss sagen, ich möchte an Jesus Christus glauben oder ich möchte nicht an Jesus Christus glauben. Und wenn ich sage, ich möchte an Jesus Christus glauben, muss ich glauben, nicht nur, dass er existiert hat, sondern dass er gestorben ist, dass er auferstanden ist. Und mehr noch, ich muss glauben, dass er im Himmel gefahren ist. Dass im Himmel eine große Aufgabe zu tun hat. Und dass er wiederkommen wird, um ein Ende der Geschichte dieser Welt zu machen. Verstehen wir? Das heißt, unser Glauben an Jesus Christus kann sich nicht mit dem historischen Jesus Christus begnügen. Historischen Jesus Christus ist der, der geboren ist und der gestorben ist. Ne? Ich bin eine historische Person, solange ich lebe. Wenn ich tot bin, gut, ich gehöre zu den Büchern, die über mich sprechen. Ne? Aber historischen Jesus Christus ist der Jesus Christus, der geboren ist und der gestorben ist. Dieser Jesus Christus reicht aber nicht für meine Auferstehung. Ich muss glauben, dass er auferstanden ist. Und ich muss auch glauben, dass er wiederkommt. Weil sonst gibt es für mich keine Chance. Das heißt, jeder, der das Leben wieder haben möchte, muss sich freuen auf die Wiederkunft Christi. Weil wir wissen, gemäß der Bibel, dass die Toten auferstehen werden, wenn Jesus Christus wiederkommt. Verstehen wir? Das heißt, wenn ich nur glauben würde, gut, Jesus Christus ist auferstanden, ist im Himmel gefahren, aber ich habe keine Ahnung wo. Und was macht er da? Keine Ahnung. Und wann kommt er wieder? Auch keine Ahnung. Ob er wiederkommt? Keine Ahnung. Nun nutzt mir auch nicht. Nee, aber zuerst muss ich glauben, dass er auferstanden ist. Dass er die Macht hat über meine Sünden. Und dann muss ich glauben, dass er auch Macht hat über den Tod. Und wir wollen, bevor wir die Pause machen, noch einen weiteren Text lesen. Wir waren im 1. Korinther 15. Und diesen Text haben wir gelesen und lesen wir nochmal. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten, Vers 20, als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Denn da durch einen Menschen der Tod gekommen ist, so kommt auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wenn sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus alle lebendig gemacht werden. In Adam sterben wir alle, hatten wir am ersten Tag gesagt. In Christus als Mensch, der auferstanden ist, weil Christus starb als Mensch und ist auferstanden als Mensch. Ne? So steht hier. Durch einen Menschen kommt die Auferstehung der Toten. Das heißt, ich muss glauben, dass Jesus Christus in seine Eigenschaft als Mensch die Vollmacht Gottes bekommen hat, um mir das Leben wieder zu geben. Darüber wollen wir die nächste Stunde ein bisschen mehr reden. Wir machen jetzt eine kleine Pause. Wir wollen weitermachen. Wir hatten uns also auseinandergesetzt mit der Frage Jesus Christus. Und meines Erachtens nach, die Antwort auf diese Frage ist für uns maßgebend. Normalerweise unser Verständnis über Jesus Christus hat sich im Laufe der Jahrhunderte verändert. Und deswegen ist manchmal gut, so einen Streifzug in der Kulturgeschichte zu machen. Es gibt eine sehr interessante Kirche in Mustair. Mustair ist an der Grenze zwischen die Schweiz und Italien, wenn man Richtung Bolzano, Bozen fährt, nicht wahr? Da genau an der Grenze, es gibt einen kleinen Ort, wo eine Kirche ist aus dem 8. Jahrhundert nach Christus. Und diese Kirche wurde danach mit Kalk überpinselt, aber nach einigen Jahren, man hat es restauriert, weil es ein Kloster da, und man fand eine wunderschöne Malerei aus dem 8. Jahrhundert. Und so wissen wir, was die Künstler sagten über Jesus Christus und was die Kirche glaubte im 8. Jahrhundert. Und selbstverständlich, es gibt 68 Gemälde. Alle Gemälde sind meistens aus den Evangelien entnommen. Ne? Man kann Jesus Christus bei der Geburt sehen, man kann Jesus Christus einige Gleichnisse predigt, man kann Christus sehen auf dem Berg der Seligpreisungen, wo er die Bergpredigt predigt. Man kann einige Wunder Jesu Christi sehen, man kann die Auferstehung des Lazarus sehen, nicht wahr? Also verschiedene Darstellungen, wie der Künstler versuchte, aus den Evangelien das Leben Jesus Christus zu erzählen. Und selbstverständlich erscheinen auch einige Bilder über den transhistorischen Jesus Christus. Es gibt ein Bild der Auferstehung Christi. Das ist interessant. Und außer dieses Bild über die Auferstehung Christi gibt es ein Bild, wo steht, dass Christus kommt wieder. Immer noch also diese Hoffnung, Christus kommt wieder. Wenn wir ganz eine Reise von da, von der Grenze des Römischen Reiches machen, im Norddeutschland, Sarrentin, wer kennt Sarrentin? Ist an der Sonnengrenze, ehemalige Sonnengrenze. Das ist etwa 24 Kilometer südlich von Lübeck. Und da gibt die größte Backsteinkirche Europas. Und diese Backsteinkirche Europas fand man einen Kreuzgang in den hinteren Teil, wo Gemälde waren aus dem 14. Jahrhundert. Also 8. Jahrhundert, 14. Jahrhundert. Und in diesem Gemälde, in diesem Kreuzgang, waren 7 Gemälde. Das erste Gemälde erscheint Jesus Christus als Schöpfer. Das zweite Gemälde ist, wie Jesus Christus geboren wird von der Jungfrau Maria. Die Geburt wird nicht dargestellt, sondern es wird dargestellt, so wie Thomas von Aquin dachte, dass die Geburt geschehen war. Ein Lichtstrahl geht durch den Bauch von der schwangeren Maria und plötzlich ist ein Kind daneben. Wie hatte Thomas von Aquin in der Summa Theologica formuliert? Hat er gesagt, dass Maria war Jungfrau vor der Geburt, während der Geburt und nach der Geburt. Und Jesus Christus wäre durch Maria gegangen wie ein Lichtstrahl durch ein Kristall, ohne jegliche physikalische Veränderung von Maria zu verursachen. Interessant, nicht wahr? Die Leute wechseln ihre theologischen Konzepte und diese Änderung der theologischen Konzepte kommen auch in der Kunst zutage. Aber danach war selbstverständlich die Kreuzigung Jesu Christi, die Auferstehung Jesu Christi, der Himmelfahrt Christi. Alles ein Bild nach dem anderen. Ne? So ja, ein Kreuzgang. Kreuzgang ist ein Gang, nicht wahr? Die quer durch die Kirche geht, hinter dem Saal. Und in diesem Kreuzgang waren alle diese Gemälde. Und am Ende ein Gemälde, wo Christus gezeigt wird, wie errichtet Toten und Lebenden. Also wenigstens, es ist von der Kunst her das einzige Bild, was ich kenne, dass es so eine große Darstellung. Der Künstler muss sich was gedacht haben, als er das machte. Machte Christus als Schöpfer und machte auch Christus als Erlöser und machte Christus als König aller Könige kommen, nicht wahr, und richten Toten und Lebenden. Das war für mich sehr beeindruckend, auch wenn selbstverständlich diese mittelalterliche Konzept über die Geburt Christi mit eingebaut hatte, dass Maria keine physikalische Veränderung erlebte. Und damit muss man etwas vorsichtig sein. Interessanterweise, in der katholischen Kirche wird gesagt, dass Maria Mutter Gottes ist. Mutter Gottes. Das heißt, Jesus Christus wäre dann nicht als Mensch geboren, sondern als Gott und sogar mit Krone. Weil wir sehen manche Darstellungen von Maria. Maria hat eine Krone und auch Jesus Christus als Kind hat eine Krone. Ich weiß nicht, wie man geboren werden kann mit Krone. Ne? Das heißt, das verursacht Verletzungen, nehme ich an, die Krone. Ne? Wenn jemand geboren wird, so. Aber auf jeden Fall Diese Auslegung von Thomas von Aquin ist sehr, sehr gefährlich. Und ich möchte auf diese Auslegung von Thomas von Aquin etwas näher eingehen, weil hier steht bei mir im zweiten Brief des Johannes, das ist fast zum Schluss in der Bibel, zweiten Brief des Johannes, Kapitel, also Vers 7, zweiten Brief des Johannes hat nur einen einzigen Kapitel, das heißt, ist nur Vers 7. Und hier steht wie folgt: Denn viele Verführer sind in die Welt ausgegangen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist. Das ist der Verführer und der Antichrist. Das heißt, wann wird ein Mensch Antichrist? Wenn er leugnet, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist. Ne, verstehen wir? Das kann auch bei uns geschehen. In der Bibel steht nicht, der Antichrist heißt so und so, sondern es steht, welche Eigenschaften hat der Antichrist. Der leugnet, dass Jesus Mensch wurde. Können wir uns erinnern, was wir gelesen haben, der Tod kommt durch einen Menschen und der Auferstehung der Toten kommt durch einen Menschen, Christus. Was leugnet der Antichrist? Dass er Mensch wurde. Darum geht es. Nicht wahr? Dass er Mensch wurde. Und wenn ich weiterlese: Seht euch vor, dass ihr nicht verliert, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangt. Wer darüber hinausgeht und bleibt nicht in die Lehre Christi, der hat Gott nicht. Wer in dieser Lehre bleibt, der hat der Vater, den Vater und den Sohn. Wenn jemand zu euch kommt und bringt diese Lehre nicht, so nehmt ihn nicht ins Haus und grüßt ihn auch nicht. Denn wer ihn grüßt, der hat Teil an seinen bösen Werken. Oh, das ist aber scharf, ne?
Ja, das ist scharf.
Also merken wir, es ist nicht eine leichte Sache, zu leugnen, dass Jesus Christus Mensch wurde. Deswegen konnte er sterben. Und deswegen konnte er auferstehen. Wenn er als Gott geblieben wäre, hätte er sterben können. Kann Gott sterben? Nein. Gott, der Einzige, der die Unsterblichkeit gehört. Das heißt, um den Tod zu erleiden, musste Jesus Christus sein Opfer auf sich bringen. Das Opfer war nicht nur, dass er starb. Das Opfer ist, dass er Mensch gleich wurde. Und das wollen wir noch stärker untermauern. Wir wollen noch lesen 1. Johannes, eine Seite vorher, Kapitel 4, das hatten wir gestern schon gelesen, Kapitel 4, Vers 1. Aber wir wollen Vers 2 lesen und 3. Ihr Lieben, glaubt nicht einen jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten ausgegangen in die Welt. Daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen. Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Können wir uns erinnern, dass wir gestern auch eine Prüfung gemacht haben, in Bezug, ob ein Mensch den Heiligen Geist bekommt oder nicht bekommt? Ne? Und wir haben gesagt, dass man muss die Gebote Jesu Christi gehorchen. Wenn ich den Geist Gottes bekommen möchte, muss ich die Gebote Christi gehorchen. Weil, wie hier steht im 1. Johannes Kapitel 4, es gibt viele falsche Geister. Ich muss die Geister also prüfen. Und die Prüfung der Geister ist eine Geistesgabe. Und wie kann man die Geister prüfen? Und gestern hatten wir gesehen, wie wir es gemacht haben, nicht wahr? Schauen wir, was Christus geboten hat, was nicht im Alten Testament steht, was Jesus Christus geboten hat. Und damit ich das Gesetz des Alten Testamentes erfüllen kann, muss ich zuerst das, was Jesus Christus geboten hat, erfüllen. Und die Gebote Christi sind gar nicht so schwer. Nicht wahr? Die Gebote Christi sind gar nicht so schwer. Nur ich muss es genau beachten, was er geboten hat, und gehorchen. Weil sonst bekomme ich den Geist der Wahrheit nicht. Ne? Und hier haben wir wiederum das andere, das Gegenstück. Jeder, der glaubt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, wenigstens da habe ich einen Nachweis. Das ist richtig. Aber wer nicht diese Lehre hat, was ist er? Antichrist. Das heißt, verstehen wir, es gibt positive Aussagen und es gibt negative Aussagen. Ich kann nicht nur sagen, nun weil er glaubt, dass Jesus in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Ich muss auch sehen, ob auch die anderen Elemente erfüllt, weil sonst nicht unbedingt ist der Heilige Geist da. Der Teufel sagt 95% Wahrheit und nur 5% Unwahrheit. Aber das reicht. Wenn ich eine schöne Torte vorbereite und dekoriere ich mit Arsen, wie viel von der Torte ist giftig?
Alle.
Verstehen wir? Das ist das Problem. Also hier steht, daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen. Ein jeden Geist, der bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Und ein jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Antichrist, von dem ihr gehört habt, dass er kommen werde. Und er ist schon jetzt in der Welt. Das heißt, wir müssen immer verstehen, der Antichrist in eine etwas größere Form als das, was wir vielleicht traditionell gemacht haben. Der Antichrist kann überall in Erscheinung treten. Es ist nicht nur eine Institution oder eine Person, sondern auch in der Gemeinde Gottes kann der Antichrist erscheinen. Und Johannes sagt ausdrücklich, wenn wir das lesen, in 1. Johannes Kapitel 2, Kinder, Kapitel 2, Vers 18 und 19, Kinder, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind schon nun viele Antichristen gekommen. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Also woher kommen die Antichristen in der Urgemeinde? Von der Gemeinde selbst. Das heißt, aufpassen. Weil manchmal, wir schauen nur nach außen und es kann sein, dass der Antichrist mitten unter uns am Wirken ist. Wir haben es nicht gemerkt. Hier haben wir wenigstens einige Elemente. Wie können wir diesen antichristlichen Geist erkennen? Deswegen, das muss man wissen. Nicht jeder, der schöne Lieder singt, ist von Gott. Da muss man aufpassen. Der Satan soll der Chorleiter des Himmels gewesen sein. Und wenn der Chorleiter des Himmels gewesen sein soll, muss er sicherlich gut singen. Also nicht unbedingt ein guter Gesang bedeutet, dass die Sache von Gott ist. Also das muss man aufpassen. Deswegen die Bibel gibt uns die entsprechenden Hinweise, damit wir nicht irregeführt werden. Ich muss ständig achten, was sagt die Bibel darüber. Und selbstverständlich nicht jeden Mensch verdächtigen. Das wäre auch schlecht, dass wir uns gegenseitig verdächtigen. Aber dass wir ständig erinnern, was klipp und klar in der Bibel gesagt wird. Das könnte vielleicht vermeiden, dass einige Antichristen in der Gemeinde entstehen. Wenn man ständig daran erinnert, wenn du das und das machst, da bist du. Und da möchte man nicht sagen. Vielleicht hat man das nicht gemerkt und sagt man einiges, was man nicht sagen möchte. Also wir wollen lesen jetzt in Philipper Kapitel 2. Philipper Kapitel 2, damit wir etwas mehr über Jesus Christus verstehen. Wir würden uns heute und morgen mit Jesus Christus befassen, weil die Geschichte Jesus Christus hat eine solche Tiefe und Bedeutung für unser Leben, dass wir eigentlich kaum erfassen können. Also hier steht wie folgt, Kapitel 2. Kapitel 2 von Philippa, Vers 5 bis Vers 11. Sei so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Und jetzt, er, der in göttlicher Gestalt war, hielt das nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Gut, ich muss mir zuerst hier zwei Aussagen klären. Hier wird mir gesagt, er war in göttlicher Gestalt. Die Bibel sagt nicht, er ist in göttlicher Gestalt. Welcher Unterschied gibt es? Denn ich war, aber nicht bin. Das war vorher. Wann, wissen wir nicht, noch nicht, nicht wahr? Aber vorher, er war in menschlicher Gestalt. Und es war kein Raub, dass er Gott gleich war. Das heißt, er hat nicht usurpiert das Recht, Gott gleich zu sein. Er war Gott gleich. So steht in der Bibel. Also, ich muss zwei Dinge festhalten. Er war Gott gleich und er war in göttlicher Gestalt. Das sind die beiden Aussagen, die wir hier aus der Bibel entnehmen können. Und lesen wir weiter. Sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtgestalt an. Luther übersetzt ward, aber in Wirklichkeit das Wort, das griechische Wort, das hier verwendet ist, wurde den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Was wurde Jesus Christus? Wurde den Menschen gleich. Und der Erscheinung nach, äußerlich gesehen, war er ein Mensch. Er erniedrigte sich selbst. Erniedrigte sich selbst. Niemand hat ihn erniedrigt. Er hat sich erniedrigt. Und war gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihm auch Gott erhöht. Hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. Also, jetzt schauen wir die Sache. Jesus Christus war Gott gleich. Tun wir bis hierher, nicht wahr? Von da bis hierher war er Gott gleich. In einem bestimmten Augenblick, Jesus Christus entscheidet, Mensch zu werden. Was für eine Gestalt nimmt er? Menschlichen Gestalt. Und wurde der Menschen gleich. Er war den Menschen gleich, aber er machte noch weiter. Er war gehorsam bis zum Tode. Um Tode am Kreuz. Und diesen Tod am Kreuz ist der Tod eines Sklave. Das heißt, damit ich ein altes deutsches Wort verwende, er wurde Untermensch. Ja? Sklave. Ein Sklave war ein Ding, war kein Mensch, weil er keine Rechte hatte. Der Tod Christi ist der Tod eines Menschen ohne Rechte, ein Entrechtete. Das müssen wir nicht vergessen. Und jetzt kommt die Reaktion Gottes. Und die Reaktion Gottes können wir auch hier selbst lesen. Darum hat ihm auch Gott erhöht. Verstehen wir, wenn Jesus Christus sich nicht erniedrigt hätte, hätte Gott ihn erhöhen können. Da musste Gott ihn über ihn gestellt haben. Ne? Wenn Christus die Gottheit nicht unterworfen hätte oder abgenommen hätte, es gibt verschiedene Begriffe, wie man das zeigen könnte, wenn er das nicht gemacht hätte, dass er Mensch gleich wurde, wie würden wir deuten diese Aussage, dass Gott ihn dann erhöht hat? Kann man Gott noch mehr erhöhen? Es gibt einen noch größeren Gott. Verstehen wir, irgendwie funktioniert diese Aussage nicht in diesem Sinne. Er hat uns den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass sich dem Namen Jesus sich beugen sollen, allen deren Knien, die im Himmel und auf Erden und unter die Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zu Ehre Gottes des Vaters. Wie ehre ich Gott? Wenn ich mit meiner Zunge bekenne, dass er mein Herr ist. Mit meiner Zunge bekenne, dass er mein Herr ist. Und liebe Geschwister, liebe Freunde, wie häufig bekennen wir die Herrschaft Christi über uns? Machen wir das? Oder machen wir das nicht? Wie machen wir das in unseren Gebeten? Erkennen wir die Herrschaft Christi? Oder sprechen wir nur, ach du lieber Jesus, du bist ein netter Kerl, der zu uns gekommen bist und es ist gut, dass du für uns gestorben bist. Feine Sache, Kumpel. Ist mein Kumpel oder mein Herr? Verstehen wir? Ich glaube, das soll diese Ehreerweisung zu Gott sollten wir nicht vergessen, wenn wir Gott ehren. Und vergessen wir nicht, dass es gibt ein Gebot, das sagt, du sollst Vater und Mutter ehren. Und was ist Gott von uns? Wie beten wir ihm? Unser Vater in dem Himmel. Wie möchte Gott, dass wir ihm ehren? Indem wir die Herrschaft Jesu Christi anerkennen. Alle Zungen im Himmel, auf Erden und unter die Erde. Also auch die Bergleute sollen das bekennen. Nicht wahr? Alle sollen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Und es ist also interessant, was wir gestern gelesen haben. Niemand kann Jesus Christus Herr nennen, es sei denn durch den Heiligen Geist. Deswegen, was ist Jesus Christus für mich? Was bedeutet er für mich? Ist mein Herr? Oder ist nur jemand, der am Kreuz gestorben ist? Verstehen wir? Manchmal wir denken, wir haben den Heiligen Geist. Wenn wir ihn haben, was soll unsere Zunge machen? Bekennen. Wer ist mein Herr? Lesen wir im Römerbrief. Im Römerbrief. Römerbrief, Kapitel 10. Hier spricht der Apostel Paulus über die Gerechtigkeit, die Gott uns gibt durch den Glauben. Das heißt, wenn ich glaube an Jesus Christus, wenn ich sage, ich glaube an Jesus Christus, Gott gibt uns seine Gerechtigkeit. Nicht nur vergibt uns unsere Sünden, sondern gibt uns seine Gerechtigkeit. Nicht wahr? Und hier steht wie folgt in Römer Kapitel 10, Vers 6 und folgende, aber die Gerechtigkeit aus dem Glauben spricht so, sprichst nicht in deinem Herzen, wer will hinaufgehen, Himmel fahren, nämlich um Christus herabzuholen. Wer kann Christus vom Himmel herunterholen? Kann jemand? Nein. Nicht wahr? Oder wer will hinab in der Tiefe fahren, nämlich um Christus von den Toten heraufzufahren? Also auch wir konnten Christus nicht auferwecken. Sondern was sagt sie? Das Wort ist dir nahe in deinem Munde und in deinem Herzen. Dies ist das Wort des Glaubens, das wir predigen. Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubt, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wenn man vom Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Und was muss ich bekennen? Dass Jesus Christus meint, Herr ist. Liebe Freunde, liebe Geschwister, ich glaube, wir haben etwas weiteres gelernt. Wie wichtig ist die Herrschaft Jesu Christi in meinem Leben anzuerkennen, weil so gebe ich Gott die Ehre und so werde ich, wenn Jesus Christus wiederkommt, errettet. Möge der Herr uns helfen. Amen.
Jetzt sagen wir sagen aber, er ist unser Herr, erst seitdem er auferstanden ist. Mhm. Ist das der Unterschied?
Das ist der Unterschied. Nicht wahr? Gut, also jetzt wiederhole ich die Frage, damit wir es verstehen. Jesus Christus sagt in einem bestimmten Augenblick zu seinen Jüngern, ihr seid meine Freunde. Nicht wahr? Und selbstverständlich, wir sind auch alle Freunde Jesu Christi. Aber vergessen wir nicht, dass die Anerkennung der Herrschaft Jesu Christi geschieht nach der Auferstehung. Ne? Christus möchte nicht am Anfang als Herr bezeichnet werden, und wir merken, dass es erst nach der Auferstehung in den Gesprächen, die er mit seinen Jüngern führt, oder die Jünger miteinander, die Jünger beginnen anzusprechen vom Herr. Interessant. Die Jünger, zum Beispiel der Petrus, fragt Jesus Christus, liebst du mich, Petrus? Und Petrus sagte, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Aber vorher, sie sprechen nur von Jesus. Ne? Normalerweise, der Ausdruck Herr steht gar nicht so sehr im Mittelpunkt. Wenn wir eine Konkordanz nehmen, wir werden finden, dass der Name Jesus nur in den Evangelien mehrheitlich erscheint. Der Name Christus erscheint sehr wenig in den Evangelien. Aber im Neuen Testament und in der Apostelgeschichte erscheint nur 6-mal der Name Jesus allein. Meistens Jesus Christus. Und Jesus Christus der Herr. Oder Jesus Christus der Sohn Gottes. Das sind die Bezeichnungen, die wir mehrheitlich in den Episteln finden. Und wir sehen hier den Unterschied zwischen Jesus, der am 8. Tag nach der Geburt diesen Namen bekam, so steht in der Bibel in Lukas Kapitel 2, dass er wurde beschnitten und an dem Tag Josef gab ihm den Namen Jesu, weil der Engel hatte dem Josef beauftragt, ihm den Namen Jesus zu geben. Und deswegen die Leute haben alle geglaubt, dass Jesus Christus sein Sohn Josef war. Und deswegen ist Jesus Christus ein Nachkomme Davids nach dem Fleisch. Weil Josef, indem er das Kind den Namen gab, erkannte die Vaterschaft an. Das war die Sitte damals. Auch wenn ich ein Kind angenommen habe, wenn ich diesem Kind einen Namen gab, erkannte ich, er ist mein Sohn. Deswegen, die Leute haben geglaubt, dass Jesus Christus sein Sohn Josef wäre. Und Josef war ein Nachkomme Davids nach dem Fleisch. Aber Jesus war nur Sohn von Maria. So sagt auch die Bibel. Gut, es ist also logisch, dass der Titel Herr nur verwendet wird nach der Auferstehung. Warum? Das hatte Petrus zu der Pfingstpredigt gesagt, dass Gott hat diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht. Und hier wird mir erklärt in Philippa, dass diese Herrschaft erstreckt sich nicht nur auf diese Erde, sondern die Herrschaft von ihm streckt sich auf dem Himmel und unter die Erde. Das heißt, es wird nicht ausgeschlossen, was nicht unter die Herrschaft Christi steht. Ja?
Ich habe noch eine Frage. Und zwar in der Diskussion mit einem muslimischen Nachbarn. Der erkennt ja Jesus als Mensch an, aber nicht als Gott. Da finden wir manchmal die Worte, es gibt nur einen Gott, sagen der Muslim. Wir haben zwei.
Das heißt, ein Moslem zu Jesus Christus klar zu machen, es ist besser von einer anderen Warte her. Wir müssen denken, dass es in den Islam wird gesagt, dass es unmöglich ist, dass Allah Geschlechtsverkehr mit Maria geübt hätte, damit Jesus Christus geboren wäre. Es geht um das Problem der Zeugung Jesu. Das ist immer das Argument, das die Moslems haben, Geschlechtsverkehr mit Maria. Das Allah macht das nicht. Und deswegen, was sie leugnen, ist, dass Jesus Sohn Gottes sein kann. Sie leugnen, dass Jesus Sohn Gottes sein kann, weil Allah macht keinen Geschlechtsverkehr mit einer Frau. Selbstverständlich, innerhalb der römischen Tradition, die Römer lehrten, dass Rea Silvia, die Mutter von Romulus und Remus, Geschlechtsverkehr mit einem Gott hatten und deswegen bekam sie Zwillinge. Sie hatte Geschlechtsverkehr mit Mars gehabt. Mars als Gott kam und Rea Silvia musste irgendjemand die Schuld geben von dem, was passiert war. Und gegen einen Gott kann man sich nicht wehren, nicht wahr? Und selbstverständlich, Mars war an allem schuld. Diese Traditionen lebten in der Zeit, wo der Islam entstanden ist. Und viele Christen, besonders von den Osten, hatten ungefähr so gesagt, dass der Heilige Geist Geschlechtsverkehr mit Maria hat. Und deswegen für die Moslem, das wäre etwas undenkbar. Gott macht sowas nicht. Vergessen wir nicht, dass die Moslem sehen auch in den Geschlechtsverkehr eine sündhafte Tätigkeit, auch zwischen Mann und Frau. Und selbstverständlich, Allah kann nicht sündigen. Die gleiche Meinung hat sich zum Teil in der katholischen Kirche herangebildet und das war die Folge der Entstehung des Mönchtums. Die Mönche sind Mönche geworden, weil sie dachten, dass wenn sie keinen Geschlechtsverkehr machten, würden sie die Ursünde nicht reproduzieren. Weil Augustinus lehrte im 4. und 5. Jahrhundert, dass die Sünde Adams würde durch den Geschlechtsverkehr übertragen an das Kind. Deswegen innerhalb des katholischen Denkens durch Augustinus, Geschlechtsverkehr ist mit Sünde behaftet. Das ist aber von der Bibel nicht der Fall, weil am Anfang gab Gott den Menschen den Auftrag, mehret euch. Und wie kann man sich mehren? In vitro. Verstehen wir? Das heißt, Gott kann nicht etwas gebieten und danach sagen, das ist Sünde. Ne? Selbstverständlich, innerhalb der Ehe war das vorgesehen. Aber es geht nicht, dass wir ein Gebot Gottes zu Sünde degradieren. Und das ist das Missverständnis der Moslems und auch der Katholiken, aber der Ursprung von diesem Missverständnis kommt von Mönchtum und besonders von den Theorien von den heiligen Augustinus in die Stadt Gottes, Civitas Dei. Deswegen, ein Moslem muss man vielleicht die Sache mit einem Gleichnis erklären. Ich sage immer den Moslems, wenn sie mit mir darüber diskutieren wollen, dass Isa, Jesus, das Meschia, der Messias, das Herz Allah ist. Es ist der Beweis der Liebe, die Allah für uns Menschen hat. Und das können Sie annehmen. Man muss Bilder finden. Verstehen wir, Jesus Christus versuchte viele Sachen durch Bilder zu erklären. Es geht nicht, dass wir versuchen, die Moslem eine formelle Theologie vorzutragen, sondern es geht vielmehr, dass wir versuchen zu zeigen, wie das Bild da verstanden werden kann. Sie sagen selbst über den Koran, dass der Koran kann man nicht übersetzen und nicht verstehen. Koran muss man fühlen. Und in diesem Sinne, wenn ich Ihnen sage, dass Isa, Jesus, das Herz von Allah ist, das zeigt uns die Liebe Allah, die Muslim werden nachdenken. Denken nach und sind eher bereit, weiter zu sprechen. Bei mir wurde ein paar Muslimen getauft. Ich habe vor 2 oder 3 Jahren einen Perser getauft in St. Stephan und vorher eine, 2 oder 3. Das ist möglich. Aber man muss zuerst in der Sprache des Korans das übersetzen. Das ist nicht so einfach. Wir sind gewohnt, in theologischen Kategorien zu denken. Wir müssen lernen, nicht theologisch zu denken, sondern praktisch für sie, damit sie das Evangelium annehmen. So, es ist noch eine Frage, sonst.
Ja, ich denke, wir haben wieder was gelernt über Jesus, was uns vielleicht vorher nicht ganz so bewusst gewesen ist. Wir wollen diesen Tag wieder Gott zurückgeben, um den Segen Gottes bitten, auch für die Heimfahrt. Es gibt da hinten immer noch Getränke, ein paar Knabbereien, ein bisschen sehe ich noch, ne? Aber wir können auch noch Gespräche führen. Ist also nicht so, dass wir gleich hier zumachen. Ich bitte, dass wir aufstehen, um miteinander ein Abendgebet zu haben. Unser lieber Vater, jetzt wollen wir diesen Tag wieder zurücklegen in deine Hände. Du hast ihn uns geschenkt und wir sind dir dankbar, dass wir leben dürfen, dass es uns gut geht und dass wir diese gute Botschaft heute hören konnten. Was der Herr Jesus für uns getan hat, dass er in diese Welt gekommen ist, uns gleich geworden ist. Und Herr, wir wollen dich bitten, dass das nicht nur Theorie ist und bleibt, sondern dass es uns anrührt, dass es uns hilft, in unserem Glauben vorwärts zu kommen. Und wir wollen dich jetzt auch bitten, dass wir gut nach Hause kommen, dass wir keinen Unfall haben, auch niemand anderes zum Schaden werden und dass wir gesund wieder zusammenkommen können, Herr, wenn es dein Wille ist. Amen. So, am Ausgang draußen liegen auch noch...